Siege, Abschiede und Neuanfänge. Das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich hier begrüßen zu einer weiteren Folge dieses kleinen, aber feinen Formel-1-Podcast-Projekts. Und an meiner Seite ist für diese Folge zwischen den Rennen, für so eine News-Folge, für so eine lockere Plauder-Folge, ist natürlich Matti. Hallo Matti.
Hallo.
Ja, wir sind jetzt in... Ja, wir haben jetzt wieder eine Woche Pause gehabt, wir stehen an für die Reise nach Asien. Singapur ist der nächste Grand Prix und wir sind von einem spannenden Wochenende in Baku, haben wir uns jetzt langsam erholt. Ja, der WM-Kampf wird von ein paar Leuten ausgerufen, die Experten lieben es natürlich jetzt zu spekulieren, ob Max Verstappen dennoch eingreifen kann in den WM-Kampf von Oscar Piastri und Lando Norris. Ich persönlich würde sagen, er ist enteilt, aber ist auch in dir noch eine Hoffnung für ein richtig absurdes WM-Finale entfacht oder bist du Realist?
Naja, ich meine, Andrea Stella glaubt ja fest daran, dass der Max da noch wirklich
das ist auch
mitfährt.
Also tief stapeln.
Tolles Vertrauen ins Team, ins beste Auto oder in die Fahrer des besten Autos. Also realistisch ist es nicht. Max müsste quasi jedes Rennen gewinnen.
Das und hoffen, jetzt dass glaube ich, selbst wenn Piastri immer Zweiter wird, geht es sich auch nicht aus.
Also das wäre jetzt schon hart. Ich meine, ist jetzt nicht so, als ob wir es nicht schon hatten. 23? Max, weiß nicht, wie lang seine Siegesserie da war. 13 Grand Prix, 14, 15, keine Ahnung, absurd viele in Folge gewonnen. Glaube ich nur nicht. aber ja, ich lasse mich gerne da eines Besseren belehren, um die WM spannend zu machen. Zumindest wird der Max die WM spannend machen.
Ja, ich kann mir eher vorstellen, dass Max alles gewinnt, als dass die McLaren so stark abreißen, dass sie die Punkte wirklich liegen lassen würden. Also dementsprechend.
Das glaube ich auch, ja.
Ist das, glaube ich, jetzt nicht so das Thema.
Mein Oscar hat immer noch fast 100 Punkte Vorsprung. Also eben. Da müsste schon wirklich sehr viel passieren.
Genau, das müsste irgendwie so ein absurder Abfall sein und der ist ja nicht zu erwarten. McLaren ist so auch stark und wenn das alles am letzten Sonntag ein bisschen anders fällt, ist auch Lando Norris nicht Siebter, sondern Vierter oder greift sogar aufs Podium an. Also man darf es halt nicht immer von Rennen zu Rennen sehen, sonst, keine Ahnung, sonst haben wir da ja ganz andere Denkweisen. Aber ja, Max Verstappen gewinnt nicht nur aktuell zwei Rennen in Folge in der Formel 1, sondern holt auch einen Sieg im Ferrari, Matti. Wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, dass der Max Verstappen zuerst einen Sieg im Ferrari holt, bevor Lewis Hamilton es schafft, was hättest du mir da gesagt?
Ja, Blödsinn.
Ja, ein Ferrari ist es gewesen, den Max Verstappen mit seinem Teamkollegen Chris Lalham am Nürburgring zu einem Sieg in der GT3-Klasse gefahren hat. Nachdem er ja schon in einem rennfreien Wochenende sich da Lizenz geholt hat, überrascht dich sowas überhaupt noch, wenn man von Max Verstappen in irgendeiner Art von einem Rennsieg spricht, auch wenn es eine komplett andere Klasse ist?
Nein, tatsächlich. Der kann einfach Auto fahren. Es hilft nichts. Ja, er kann sehr gut Auto fahren. Dementsprechend, nachdem er ja da die Testfahrten hatte und da ja zumindest inoffiziell ja gleich den laut Helmut Marko den Rundenrekord geknackt hat in der zweiten oder dritten Runde, ist es jetzt nicht verwunderlich, dass er dann gleich sein erstes Rennen dort auch gewonnen hat. Ich meine, schlussendlich ist die Formel 1 die Königsklasse. Theoretisch sollten die besten Fahrer der Welt in der Formel 1 fahren. Von dem her wundert es mich nicht, dass er in einer anderen Serie dann auch gewinnt.
Das kann ich, glaube ich, auch. Und du hast halt, ja, also die Strecke ist anspruchsvoll. Natürlich, er hat selber gesagt, er ist die ja auch schon 1000 Mal gefahren im Simulator und in seinem Simracing etc. Also es ist natürlich etwas anderes dann mit auch weiß nicht wie vielen anderen Autos da auf der Strecke zu sein und Wetter und Verkehr ausgesetzt zu sein. Aber ich habe auch ein Interview mit einem der länger dienlichen GT3-Fahrern gehört und er hat gesagt, was soll er sagen? Das ist der beste Autofahrer auf der Welt. Natürlich ist es jetzt nicht sonderlich überraschend, dass der auch in einem anderen Auto auf einer anderen Strecke sehr, sehr gut ist. Und ja, es ist jetzt etwas, wo man sagt, was ich cool finde, wenn man das sieht, wenn man erstens kriegen andere Rennklassen Aufmerksamkeit, richtige Motorsportfans sehen da, okay, der Typ liebt diesen Sport, der bringt Aufmerksamkeit, der bringt Interesse und lebt das richtig. Und ich finde, da können sich viele glücklich schätzen, dass man so einen Fahrer hat, auch in der Formel 1 und in der gesamten Motorsportwelt. Finde das ziemlich cool. Und ja, jetzt steht natürlich das 24-Stunden-Rennen irgendwann mal an für Max. Er sagt selber, er weiß noch nicht, es wird schwierig, das mitnehmen zu können, natürlich während einer Formel 1-Saison. Aber hier würde ich auch gerne mal durch die Brücke schlagen zur Formel 1, weil glaubst du, ist das etwas, was ihn dauerhaft auch bei Red Bull halten könnte in der Formel 1, so viele Wechselgerüchte, wie wir dieses Jahr schon hatten von Max Verstappen, diese Möglichkeit ja hier einfach so auf Sidequests zu gehen und andere Rennklassen auszuprobieren, jedes Wochenende und weiß Gott was da für ein Traram drum zu machen, den Kopf weg von der Formel 1 zu haben, das geht ja nicht bei jedem Team. Und ist das etwas, wo man sagen könnte, okay, mit dem Eingeständnis würde er auch einen etwas schlechter performenden Red Bull in Kauf nehmen in der Formel 1?
Ja, das ist halt jetzt eine gute Frage. Die Frage wäre auch, wenn er zum Beispiel jetzt zu Mercedes geht, ob das vertraglich möglich ist. Sie würden ihm sicher erlauben, dass er eine andere Rennserie auch fährt. Die Frage ist, wäre es möglich, dass er zum Beispiel mit seinem Ferrari oder seinem Porsche fahren darf? Oder muss er mit Mercedes-Autos dann fahren? Weil dann kann er natürlich auch nicht jede Rennserie fahren, weil die 24-Stunden-Rennen, die Langstrecken, mischt Mercedes ja auch nur mit kleineren Kalibern mit, während ich mir ja durchaus vorstellen kann, dass er über Red Bull ja auch dann irgendwann einmal mit einem richtigen, so einem LMP1, also so einem richtigen Langstreckenfahrzeug unterwegs sein kann. Das ist sicher einfacher mit Red Bull als mit Mercedes, solange Mercedes da nicht mitmischt.
Natürlich, du hast ja diese Markenbindung jetzt, sag ich mal, in der Form bei Red Bull nicht unbedingt, die du dann hast, wenn du einen Mercedes-Vertrag unterschreibst, würde ich annehmen. Ohne dass jetzt
außer das Vertrag geht eben, aber müssen.
Ja klar, aber ich stelle mir das oft vor, dass das etwas traditioneller ist, wenn du bei diesen Rennstellen bist wie Ferrari oder Mercedes, dass da Entscheidungsträger gibt, die sagen, naja, wir können da jetzt nicht unseren Star-Formel-1-Fahrer, dem wir im Jahr 30 Millionen Euro zahlen, nicht
ja, einfahren lassen. Nicht damit in einem anderen Auto oder im Porsche herumfahren lassen, ja, das genau. Sehe ich auch. Ja.
Während das bei Red Bull wahrscheinlich so ein bisschen, na gut, wir haben da jetzt nichts Eigenes, auf dem Auto steht Red Bull oben, auf deinem Anzug steht Red Bull oben, passt, fahr halt damit und Quinn ist super geil für uns, weil das bringt die Publicity und das geht wahrscheinlich nicht überall und ich finde, das ist doch deutlich ein Eingeständnis, glaube ich, für Red Bull. Und wenn der WM-Kampf auch dieses Jahr knapper wäre, wäre das vielleicht ja auch nicht möglich. Weißt, vielleicht hätte man da ein bisschen weniger Spielraum zu sagen, okay, Max, schau, wir haben jetzt noch 6 Rennen oder 7 Rennen, konzentriere dich vielleicht auf die Formel 1, dass wir da den Weltmeistertitel holen.
Ja, ich glaube aber auch, also ich bin sehr gespannt, es wird natürlich alles am Wagen liegen, wie er nächstes Jahr performt, gerade auch der Motor. Wenn da beim Red Bull zum Beispiel gar nichts geht und er da jedes Mal nur, weiß nicht, im Mittelfeld rumkumpelt, dann glaube ich, zieht er auch schneller den Schlussstrich und sagt, na okay, dann setzt er sich in den Mercedes und dann fahrt er halt nicht mehr den Ferrari, sondern dann haut er seinen Namen auf den Mercedes und fährt mit dem GT3. Also ich glaube schon,
oder wartet noch 3 Jahre und macht es einfach dann. Ich meine, er wird es mit 40 auch noch können, glaube ich.
Ja. Ich meine, er ist ja, wir tun so, in 3 Jahren ist er wie halt 31 oder so, also er ist erst 27 oder 28. Eben, also Max hat ja noch, theoretisch könnte er noch relativ lang fahren. Was das betrifft, ist er in einer super Ausgangslage, weil er hat die Qual der Wahl. Er muss nicht wechseln, aber jedes Team würde ihn nehmen.
Absolut.
Also, ja. Und da bin ich sehr gespannt. Ich meine, wo er vielleicht dann, ich bin mir sicher, wer nächstes Jahr wieder im Gespräch ist Aston Martin, wegen Fernandos Aussagen jetzt. Ich weiß nicht, ob du die
mitbekommen
hast. Also der hat ja gesagt, wenn das Auto gut ist und er um Siege mitfahren kann und auch siegen kann nächstes Jahr, dann wird das wahrscheinlich seine letzte Saison werden. Wenn das Auto schlecht ist, dann hängt da womöglich noch eine Saison dran.
Das ist beeindruckend, was für eine Geduld er hat.
Ja, das war ja
immer das letzte Mal gewonnen, 2013.
Ja, irgendwie sowas. Aber der dritte Weltmeistertitel, das war sein riesiges Ziel. Ich meine, ja, irgendwie wünscht man es ihm.
Natürlich, ja. Man gönnt es ihm, das wäre eine tolle Geschichte, aber die Chance.
Aber ich bin mir sicher, wenn der Wagen nächstes Jahr nicht gut ist, ist er das Jahr drauf auch nicht gut.
Das, ja.
Entweder kannst du um Siege fahren, also ganz ehrlich, also was McLaren da geschafft hat vor 2 Jahren, dass man da so einen krassen Umbruch reinbekommen hat, ist jetzt nicht so, als ob Mercedes da jetzt ja, die haben sich ja auch verwurstelt am Anfang und die haben den, ja, ab und zu gewinnen sie mal ein Rennen und fahren einmal vorne mit, aber die haben nicht diesen Sprung gemacht wie McLaren und da, also
das schaffst du nicht. Von letzter auf zu Rennsiegen, das ist ja ein Weltmeister.
Und also da kannst du dich nicht immer drauf verlassen, dass das Aston Martin dann auch gelingt, wenn es nächstes Jahr bei den neuen Regularien schlecht sind, dass das Jahr drauf einmal Weltmeister werden, also ja.
Das ist eben schwierig, das glaube ich auch nicht, das sind halt auch andere Kaliber, würde ich bis zu einem gewissen Grad sagen, wo man einen McLaren hat und wo man einen Mercedes hat und wo man auch einen Aston Martin hat. Ich erwarte jetzt auch nicht nur, weil ich sage, ja gut, McLaren war auch Letzter bei ein paar Rennen, sage ich jetzt auch nicht, deswegen kann Alpine nächstes Jahr Weltmeister werden. Deswegen, da hängen schon noch ein paar andere Sachen dran. Und eine Sache zum Beispiel ist auch die Leitung eines Teams. Wenn wir noch kurz bei Red Bull bleiben, da gab es jetzt auch schon die Gerüchte, gab es jetzt schon 2 Wochen lang, wir sind nicht dazu gekommen, es zu besprechen. Es hat sich, ja, einer der erfolgreichsten Teamchefs der Formel 1 Geschichte hat sich nun offiziell von Red Bull verabschiedet, nachdem Laurent Mackey ja schon die Position offiziell übernommen hat, ist Christian Horner jetzt auch offiziell mit einem Pressestatement von beiden Seiten verabschiedet worden von Red Bull. Das heißt, man hat sich auf eine Abfindung geeinigt. Der Vertrag ging eigentlich noch bis 2030 und wenn man Medienberichten Glauben schenken darf, wären das ja im Jahr ungefähr 24 Millionen Euro, die Christian Horner verdient hätte.
Und das sind über
5 Jahre. Könntest du theoretisch aussitzen und dann eine 130 Mille oder was es dann sind, einstreichen für gutes Nichtstun. War aber, glaube ich, dann in beiden Interesse schlussendlich, dass man da eine Einigung findet. Und ja, ich glaube, Christian Horner ist nicht ganz unzufrieden, wenn die Summe von etwa 90 Millionen Euro als Abfindung stimmt und natürlich dadurch sich die Möglichkeit ergibt für Christian Horner, ab nächstem Jahr schon wieder in der Formel 1 zu arbeiten. Dieser Abschied hat natürlich jetzt, wir haben schon drüber geredet, aber siehst du bei Christian Horner durch diesen Abschied eine krasse Abschwächung seiner Legacy, die er ja durchaus hatte, unfassbare Erfolge gefeiert, und glaubst du, werden wir im nächsten Jahr dann vielleicht schon bei einem neuen Team in einer neuen Rolle sehen?
Ja, der kommt sowas von zurück in die Formel 1. Also, ich muss ihn nicht mögen, um die Rivalität zwischen ihm und Toto zu mögen. Also, da ist schon was jetzt irgendwie. Das hat er doch immer so Funken, oder? Das war doch immer.
Ja, es war super. Ja, er muss dann halt nur bei einem Team sein, das konkurrenzfähig ist.
Das ist es, aber wenn man den Gerüchten glauben darf, kauft er sich ja bei Haas ein.
Wirklich, das ist eines der Gerüchte. Eines der Gerüchte war für mich Alpine.
Ja, stimmt, Alpine ist auch, aber zuletzt, das letzte, was ich jetzt gelesen habe, ist Haas, weil Gene Haas wieder überlegt, einen Teil des Rennstalls zu verkaufen. Und da würde natürlich die große Abfindung helfen, sich einzukaufen. Und er würde dann wieder als so diese Rolle von Toto haben, dass er so ungefähr ein Drittel des Rennstalls gehört und dass er auch Teamchef wäre.
Ist natürlich eine
attraktive Position. Also hast auch den amerikanischen Markt und mit Christian Horner ist das, glaube ich, schon was anderes als ehrlicherweise mit Gene Haas oder mit Günther Steiner, weil einfach Horner, glaube ich, schon, der hat auch bei Red Bull den amerikanischen Markt gezogen. Also
absolut. Dass das kann, wissen wir auf jeden Fall und das wäre halt interessant, das dann auch mal zu sehen mit einem, in einem kleineren Umfeld, sag ich mal, mit vielleicht ein paar weniger Möglichkeiten, als jetzt ein Red Bull bietet. Aber du hast zumindest, sage ich mal, ähnliche Strukturen. Er könnte schalten und walten, wie er möchte, solange er sich mit Gene Haas irgendwie nicht verkracht, wie wir sie auch bei Günther Steiner gesehen haben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Rolle, die ihm eher liegt, als jetzt zu sagen, er geht zu Ferrari oder er geht zu Mercedes, davon abgesehen, dass dort die wichtigen Positionen eh besetzt sind. Aber ja, dort, glaube ich, ich sehe Horner nicht in einer Rolle, wo er dann irgendwie Berichte schreiben muss an irgendwelche Vorstandsvorsitzenden. Der ist, schlussendlich war das auch ein Punkt des Machtkampfes bei Red Bull, ja, dass ja, er sagt, das, also wenn er du möchte Horner, die Kontrolle haben.
Wenn du Horner holst, dann lässt du ihn machen.
Genau, und das musst du auch. Und damit kannst du dann auch erfolgreich sein, wie man es ja bei Red Bull gesehen hat. Der, ja, der hat dieses Team ja stark, stark geprägt. Und jetzt hat sich auf jeden Fall finanziell auch ausgezahlt für ihn.
Also zwei Teams, die so im Gespräch waren, die, glaube ich, kann man fix ausschließen, nämlich Ferrari. Da hat man auch erst mit Vasseur verlängert jetzt dieses Jahr. Ja. Und das zweite Team ist Aston Martin, weil da angeblich Adrian Newey mitbestimmen darf. Der kann ein Veto einlegen gegen Mitarbeiter, die sie einstellen.
Ja, ist super, und eine,
dann wird es wohl nicht dazu kommen, ist, dass Christian Horner sein Chef wird.
Das sehe ich auch nicht. Und ja, aber du sagst, die Doppelspitze Toto Wolff Christian Horner bei Mercedes ist möglich.
Ja.
Okay, sehr gut. Damit können wir das Thema abhaken.
Ich hab das hier zuerst. Ja, hey, komm, hol mal Max wieder dazu. Max und George mit Toto und Christian. Das kann eigentlich, du kannst dich nur selber, ein besserer Selbstmord geht nicht.
Und einfach so, weiß ich, 200 Millionen im Jahr an Gehälter für vier Personen abdrücken.
Schön. Das ist schön. Auf jeden Fall. Wobei, weiß ich, kriegt der Toto überhaupt ein Gehalt? Ich weiß nicht, der wird doch.
Das weiß ich, ich nehme schon an, dass er sich, vielleicht kriegt so seinen symbolischen Euro.
Weißt, ja,
wenn er sich ausbezahlt, wenn so, jedes Jahr so, seine Anteile.
30 Firmen und keine Ahnung, was alles. Ja.
Darf ich mal ein bisschen was von der Aktienrolle abziehen und mit nach Hause nehmen? Die dann irgendwie jedes Mal im Jahr steigt dieser Wert dieses Formel 1 Teams. Also, ein weiterer Punkt in der Formel 1 Personalrochade, die nicht die Fahrer betrifft, über das wir gar nicht so lange reden müssen. Wir haben nicht immer oft so Personalthemen in diesem Podcast, wo es um die Leute hinter den Kulissen geht. Das sind oft natürlich deutlich interessanter, die Leute, die ja die schillernden Persönlichkeiten davor darstellen oder die Prominenten. Aber da lohnt sich vielleicht, wie uns zum Beispiel, da lohnt sich ein Blick vielleicht doch, weil es ein bisschen eine Richtung vorgeben könnte. Adam Baker, vielen vielleicht nicht unbedingt ein Begriff, ist aber ein Mann, der schon lange bei der FIA gearbeitet hat, Safety Director dort war und der letzte Arbeitgeber war Audi. Dort war er verantwortlich für den Motoren, für die Motorenabteilung, die ja bekanntlich Audi auch selber einen Motor herstellen will. Und ja, ist dann einvernehmlich gegangen, als man Binotto diese komplette Operation umgehängt hat. Die Frage ist, also er hat auf jeden Fall beim Aufbau des Motorenprogramms mitgearbeitet und wahrscheinlich auch die Grundlagenarbeit getan. Jetzt heuert er bei Cadillac in einer ähnlichen Rolle an. Cadillac ab nächstem Jahr im Formel 1 Zirkus unterwegs mit Sergio Perez und Valtteri Bottas als Fahrer und man wird mit Ferrari-Motoren erstmal fahren und der Plan ist dann, glaube ich, ab 28 oder 29 mit einem eigenen Motor an den Start zu gehen. Und hier ist natürlich der Faktor interessant, wird Cadillac wirklich für 2 Jahre einen Motor bauen, wenn bis 2030 dann die Motoren wieder abgeändert werden.
Ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Da wird man länger warten. Ganz ehrlich, die fangen sicher erst an, einen Motor selbst herzustellen, wenn die wissen, dass die das Reglement verlängern. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, entweder verlängern oder frühzeitig abkürzen, was ja auch Thema ist, der Wechsel zu V8 oder V10, wie auch immer, ist ja in allwöchentlich in den Munden der Formel 1 Chefetage und wenn es auch nur um ein bisschen Aufmerksamkeit in der Presse ist, glaube ich, oder um Hardcore-Fans irgendwie zu besänftigen.
Ja, René, und nachhaken zum Beispiel ist immer noch, also ich glaube, das ist ein guter Punkt, den der René immer gesagt hat, nachdanken.
Ja, und natürlich die V10-Motoren ballern muss.
Es muss, die Ohren müssen wehtun.
Genau, ja. Ist natürlich jetzt interessant, einen erfahrenen Mann, der jetzt, sag mal, ohne jetzt den Audi-Motor schon zu kennen, ist es natürlich auch interessant, ihn da zu holen. Er hat zumindest schon mit dem Motor jetzt, der für 2026 benötigt wird. Audi fährt schon mit einem eigenen jetzt schon, oder? Ich glaube schon. Oder haben die auch noch mit was anderem?
Gehen die schon mit dem eigenen? Das war ja ihnen so wichtig, glaube ich.
Ja, ich meine, ist auch verständlich, aber...
Ich glaube, deswegen ist ja Mercedes und Audi, die waren ja so dagegen, dass man sofort wieder die Motoren ändert. Weil man, erst einmal Mercedes, weil sie selbst ein sehr gutes Gefühl haben bei dem Motor, und Audi, weil sie wahnsinnig viel Geld auch da hineingepulvert haben für diesen neuen Formel-1-Motor und wollen ja nicht dann direkt wieder 2 Jahre später einen neuen anfangen zu basteln. Du könntest schon recht haben. Ich glaube, die machen den selber.
Ja, ich glaube, das ist eh bekannt. Jetzt wird es natürlich dann spannend, wie Cadillac performen wird, auch in Zukunft das 11. Team macht. Ist natürlich dann wahrscheinlich auch ausschlaggebend, ob es vielleicht sogar ein 12. geben wird. Immer wieder heißt es, das ist möglich. Es gibt natürlich das Agreement, gibt es her. Es gibt Platz für 12 Teams. Also ich glaube, dass Cadillac da auf jeden Fall den Weg ebnen könnte, auch für einen weiteren Teilnehmer. Mal sehen, wie das ausgeht. Auf jeden Fall, Adam Baker wird interessant sein zu beobachten, ob er da Spuren, ob man dann seine Handschrift bei einem Audi-Motor und bei einem Cadillac-Motor dann in Zukunft sehen wird. Gerade was halt natürlich die Zuverlässigkeit und so, die natürlich auch mit der Infrastruktur dahinter zusammenhängt. Einen Punkt hätte ich dann noch mit Romain Grosjean. Vielen, also in unserem Podcast noch nicht so viel Thema gewesen, war knapp vor der Overtake-Zeit, ist hauptsächlich bekannt durch einen der spektakulärsten Rennunfälle der, weiß nicht, ich glaube, letzten 10 Jahre in Bahrain. Und ja, ist da zum Glück heil rausgekommen, hat aber dann natürlich in dem Zug, ich glaube, er war aber schon bekannt, dass er seine Karriere beendet, oder 2020? Oder dass er zumindest das bei Haas vorbei ist.
Genau. Aber Indycar oder so, glaube ich, ist er jetzt dann gefahren.
Stimmt, genau, Indycar ist er gefahren. Ja. Hat jetzt auf jeden Fall für Haas einen Test absolvieren dürfen. Dies war natürlich irgendwie so ein bisschen auch ein Abschiedsgeschenk, die Möglichkeit noch einmal in einem natürlich älteren Formel-1-Auto. Tests mit den aktuellen Autos sind ja ganz streng limitiert. Aber er konnte einen sogenannten TPC-Test mit Haas fahren und ja, ist eigentlich ganz, ganz schön, da so einen Abschied zu haben. Hast du mit Grosjean, ich sag mal, das war vor meiner intensiven Formel 1-Zeit, er hat doch 10 Podienplätze in seiner Karriere geholt. Also hast du eine besondere Erinnerung oder Verbindung mit dem Fahrer?
Nein.
Weil er hat fast 180 Rennstarts oder so.
Ja, ich überlege gerade. Für mich war.
Oder war das immer so einer der Backmarker-Fahrer, die.
Nee, der hat immer wieder, gerade am Anfang, hat er schon auch mal so sein Talent aufblitzen lassen, aber es hat dann irgendwie nie gereicht, habe ich das Gefühl, für ganz vorne. Und dann war auch Zeit, werden sie wieder weiter hinten. Boah, ja, aber ich habe nicht so. So einen Magic Moment mit ihm.
Aber sogar ich weiß, was wir gemacht haben, als der Unfall passiert ist. Ich glaube, wir haben gerade über Skype ein Tabletop-Rollenspiel gespielt. Damals in der Lockdown-Zeit war das.
Das stimmt.
Und du hast dann kurz unterbrochen, weil du natürlich deine komplette Aufmerksamkeit nicht uns geschenkt hast.
Ich dachte,
da stirbt
gerade wer. Ja, da hat ja, das war schon, ich kann mich erinnern, das war voll schlimm. Da habe ich mal echt gedacht, so, uff, Alter, ganz ehrlich, ich habe mir da kurz gedacht, ich sehe da gerade live im Fernsehen wieder, wer verbrennt einfach in dem Auto. Das weiß bis heute nicht. Ja, Gratulation an alle, die dieses Auto gebaut haben und wie sicher die Formel 1 einfach ist. Gott sei Dank.
Absolut, ja, da hat man gesehen, dass es Gott sei Dank doch in den Sicherheitsfaktoren da deutliche Verbesserung gegeben hat.
Und wie toll das Halo eigentlich ist, auch wenn ich immer noch kein optischer Fan davon bin, weil ich finde es optisch einfach nicht schön, aber das hat ihm auf jeden Fall das Leben gerettet auch.
Ja, auf jeden Fall, ja. Einmal noch für Romain Grosjean im Haas ein paar Runden drehen dürfen, ist hat auch emotionale Worte gerichtet, dass ihn alle sehr herzlich verabschiedet haben. Ist natürlich immer schön zu sehen, wenn dann die Verbindung zu solchen doch lang gedienten Fahrern dann doch sehr, sehr eng ist und dass man da dann doch noch Platz hat in so einer geldorientierten Sport hat, wie der Formel 1, für ein paar Emotionalitäten. Ja, so, bevor wir noch zu einem kleinen Social-Media-Teil kommen, ein kleiner, das eigentlich schon fast in Social-Media-Bereich kommt, Matti, du hast mir das geschickt, bei Ferrari versucht man jetzt, glaube ich, gerade alles, um ein bisschen Unterstützung zu bekommen und um da noch einen möglichen Sieg in diesem Jahr zu holen. Man holt sich die Unterstützung von ganz, ganz oben, indem man da dem Papst ein Lenkrad schenkt.
Ja, das war nett, oder?
Die auch ja, ich finde es immer ein bisschen anbiedernd. Aber ich meine, die Verbindung ist ja immer da. Also Ferrari ist, ich glaube, gerade auch italienische Unternehmen und so machen da immer so ein bisschen nutzen die Gelegenheit, um da immer ein bisschen auch. Ich möchte nicht sagen, nur um nette Pressefotos zu machen, um sich da irgendwie mit dem Papst ablichten zu lassen, aber
guter ja. Marketing-Gag.
Ja, ist ja nett. Also er hat auf jeden Fall vom Charles Leclerc Formel 1 Auto so ein Lenkrad geschenkt bekommen. Ich habe jetzt nicht rauslesen, aus welchem Jahr war das?
Das habe ich auch nicht gelesen, ja.
Das wäre nämlich auch noch interessant gewesen, gell?
Ja. Aber ist schon cool, ich nehme auch natürlich vom Schal ein echt benutztes Lenkrad.
Du weißt jetzt zumindest, was genau, du weißt zumindest, was jetzt der Weg dorthin zumindest ist. Also vielleicht kriegst du dann auch mal wieder so einen ganz seltenen Ferrari geschenkt, so einen ganz limitierten, den du natürlich dann pflichtbewusst auch versteigerst für einen guten Zweck.
Ja, ja, natürlich. An die Obert GmbH.
Die Privatstiftung, die diese... Den Ferrari dann
den für gute
Zwecke
dann.
Verwendet.
Natürlich, für gute Zwecke. Ja, ja.
Das ist sehr lieb, dass du da an uns denkst, Matti. Was ihr mit einem Lenkrad von Charles Leclerc machen würdet, könnt ihr uns natürlich gerne auch schicken. Oder wenn ihr uns eure Erinnerungen an Romain Grosjean mitteilen wollt, macht das gerne. Gebt uns Feedback unter overtakef1@gmx.rt, wenn es per Mail sein darf. Oder ihr schaut auf Instagram vorbei, overtake_derf1podcast oder auf Spotify die Kommentarfunktion benutzen. Wir freuen uns über Nachrichten, Feedback aller Art und ja, meldet euch gerne. 5 Sterne könnt ihr auch noch da lassen bei Spotify, freuen wir uns sehr. Und ja, jetzt noch ein kleiner, kurzer Abstecher in die Social-Media-Welt, auch wenn es heute nicht ganz so fröhlich locker zugehen wird.
Ja, und das liegt daran, dass wir nehmen jetzt am Montag auf und gestern dann am Sonntag ist der Hund vom Louis jetzt verstorben. Knappe 12 Jahre, glaube ich, war er.
Was, Roscoe. Was für eine Bulldogge, glaube ich, ziemlich alt
ist. Ja, ist lang. Dürfte eine Lungenentzündung gehabt haben und den haben es dann, also das lese ich jetzt nur aus seinen ganzen Social-Media-Posts einfach raus, die er hatte. Das dürfte jetzt übers Wochenende gewesen sein und war dann der Hund auch scheinbar im Koma und gestern dürften sie dann die Geräte abgeschalten haben.
So. Ja, ist...
Ist sehr traurig.
Voll, ja. Also ich glaube, jeder, der mal einen Hund hat oder hatte, wird das irgendwie nachvollziehen können. Und es ist natürlich ein Hund gewesen, der auf der Formel 1, der sehr viel Berühmtheit hatte in der Formel 1-Welt. Ja. Also der war sehr präsent, war oft
im Paddock.
Im Paddock, danke. Zu sehen. Natürlich bei Louis am Social Media unterwegs,
war sicher einer der bekanntesten. Also es war ja praktisch, ich überlege gerade, es ist fast die Hälfte seiner Karriere oder sogar mehr als seine Karriere.
Ja, voll. Oder? Also es ist...
Mehr als die Hälfte seiner Karriere.
Auch sehr, ich war schon, ein sehr
ich
süßes
war schon traurig.
Video.
Ja, das Video habe ich noch nicht gesehen, aber ich war schon
sehr
ich
süßes Video, muss ich sagen. Ja, es ist... Es ist hart. Ich hoffe, er kann sich da überhaupt dann konzentrieren auf den nächsten Rennstart in Singapur am Wochenende. Es ist traurig, aber eben auch ein Rückblick auf die wilde Zeit. Also ich, wie gesagt, das war gerade auch die wildere Lewis Hamilton Social Media Zeit. Wer sich an die Snapchat Lewis Hamilton Zeit erinnern kann, weiß Bescheid. Da war Ross auch schon Thema, glaube ich, und damals auch noch Coco, die andere Bulldogge, die er ja hatte. Also das war schon ziemlich legendär. Also es ist auch in gewisser Zeit, auch wenn es Neuzeit ist, aber ein Stück Formel 1 Geschichte, der gute Roscoe. Es wird auf jeden Fall einen Platz in den Lewis Hamilton Geschichtsbüchern haben.
Ja.
Also wenn man es positiv betrachten kann. Guti. So, meine Lieben, ihr wisst, was jetzt noch ansteht zum Schluss. Und das sind unsere Tipps für den großen Preis von Singapur 2025 dieses Wochenende. Ein Grand Prix, der natürlich auch in den letzten Jahren immer für eine Überraschung gut war. Selbst in den dominantesten Red Bull-Zeiten haben wir da dann auch mal einen Ausreißer gesehen. Matti, siehst du auch dieses Wochenende einen in deinem Tipp?
Ja, wäre ich schon ein Ausreißer. mein Tipp ist Max, Oscar und Lewis.
Also Max, obwohl der Singapur-Strecke nicht so lief zum Red Bull, was sagst du, das ist
Vergangenheit. Ja, aber die McLaren, ich sehe das einfach, da gewinnt keiner mehr einen Grand Prix dieses Jahr. Und
wow.
Und deswegen bin ich da der Meinung von Andrea Stella. Nein, ich glaube einfach, der Max hat der Oscar probiert um die Punkte, kämpft nicht um den Sieg. Ich kann mir vorstellen, dass der Lando, dass er sich da wieder mehr Gedanken macht. Oder überhaupt, ich habe auch die Singapur nicht so als die McLaren-Strecke im Kopf. Ich würde aber eher mehr mein Geld auf den Oscar setzen und deswegen tippe ich eben Max und Oscar nach vor und dann einfach in Lewis, weil Singapur liegt ihm eigentlich und ich glaube, er wird sich voll und ganz auf den Grand Prix konzentrieren, weil ihn das einfach ablenkt.
Ah, guter Punkt, ja. Ich bin jetzt einmal, schau, wir haben jetzt die letzten zwei Wochen, waren wir immer ein bisschen Fahrt beim Tippen und haben es falsch gelegen. Ich wette, wenn ich jetzt wieder ein bisschen was anderes mache, dann wird es wieder einfach McLaren und Max, aber
Quint, ich sag so Kimi? Kimi Ovant?
Kimi Räikkönen, sage ich. ich sag Charles Leclerc, ich glaube an den päpstlichen Beistand, die Unterstützung von ganz oben kommt. Ich kann mir vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, natürlich nicht, ich bin jetzt wirklich nicht so gut darin einzuordnen, ob ein Auto einer Strecke liegt oder nicht, aber ich erwarte, dass wir hier einen leichten Machtswitch finden bei so einer außergewöhnlichen Strecke und außergewöhnlichen Bedingungen normalerweise. Und deswegen sage ich den ersten Ferrari-Sieg der Saison voraus. Charles Leclerc holt sich den Sieg vor Lando Norris und Dritter wird Oscar Piastri. Also, okay. Wir haben schon ein Podium von McLaren, aber den Sieg wird vielleicht Charles Leclerc rausholen. Das Qualifying ist er immer, Qualifying ist er gut und wenn er es dann am Sonntag dann mit ein paar guten Runden, guten Boxstopp, solide Strategie, dann ist das drinnen für Charles, sage ich.
Ja, aber das ist schon wieder zu viel verlangt.
Das ist von Ferrari zu viel verlangt, dass da alles passt. Stellst du das vor? So ein Blödsinn. Also ich kann mir auch Mercedes da vorstellen. Also verstehe mich nicht falsch. Ich sehe auch Potenzial, dass ein George Russell hier vielleicht gewinnt. Das ist für mich nicht unmöglich. Ja, Lewis und Kimi sind halt dann so zwei Kandidaten, die ich da eher weniger sehe. Und schlussendlich musst du immer den Max-Faktor auch im Kopf haben. Klar.
Ich bin gespannt. Singapur. Immer für eine Überraschung gut. Tatsächlich.
Absolut, deswegen ich freue mich auch schon auf das Rennen, bevor wir dann ja auch ich glaube, das ist das letzte Rennen, bevor wir dann so ein paar Late-Night-Banger haben.
Geil.
Bevor es dann nach Austin, nach Mexiko und nach Brasilien geht. Also das sind dann immer die Compris, wo man ein bisschen länger aufbleiben muss und das unser Aufnehmen auch immer ein bisschen Sache ist. Aber kriegen wir schon hin, natürlich haben wir bis jetzt immer noch. Und ja, gut, meine Lieben. Nächste Woche gibt es dann natürlich die Rennanalyse zum großen Preis von Singapur. Das, ihr wisst doch, wie das abläuft. Am Dienstag dann pünktlich die neue Folge Und wir freuen uns, wenn ihr bis dahin einschaltet. Wie gesagt, meldet euch gerne bei uns, wenn es irgendwas gibt, was euch stört, was ihr gerne hättet. Oder wenn es einfach nur ein paar nette Worte sind, die freuen wir uns am allermeisten. Also gebt Bescheid und schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund. Und Matti?
Genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.